Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund.
Herzlich willkommen bei Social Vita, Daddy, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über eine wilde Idee für euch HörerInnen. Über Paulinas Leadership Learnings und über Pascals Natursehnsucht. Und im zweiten Teil haben wir Henriette da. Sie ist die Social Media Managerin, die hinter dem aktuell super gehypten Bibi Blocksberg TikTok-Kanal steckt. Und mit ihr nehmen wir einmal durch, wie sind sie dahin gekommen, was ist die Strategie, was sind die Learnings, was würde sie anders machen. Ich fand es super inspirierend und wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hex, Hex, Paulina.
Hex, Hex.
Um im Motto der Folge zu bleiben. Hex, Hex.
Ich habe zwei Themen mitgebracht. Einmal ein persönliches Leadership-Thema,
okay,
wo ich mich reflektiert habe. Und einmal eine wilde Idee, die von Hans Neubert kommt, die ich aber einmal pitchen würde und auch unserer Community gerne pitchen würde.
Ja, Wahnsinn. Ich bin total überfordert, dass du zwei Themen dabei hast.
Du darfst dir eins aussuchen. Nee, du darfst dir aussuchen, in welcher Reihenfolge ich sie präsentiere.
Erst Hans und dann das Private Leadership-Thema.
Okay. Hans hatte die Idee, und ich würde das unglaublich gerne machen, dass wir ein Event machen zu unserer 100. Social Vita-Folge. Und ich fände es richtig, richtig geil, wenn wir eine Bar mieten und einfach eine dicke, fette Party feiern. Man kann überlegen, ob wir auch eine Live-Aufnahme machen, aber ich finde das immer ein bisschen cringe. Nee,
die lassen wir weg. Die wir machen wir uns weg, einfach oder? Nur voll.
Nee, du. Ja, ich glaube, to be honest, why not? Also man kann sich ja irgendwie lustige Gimmicks überlegen, dass irgendwie die Leute, also ich würde sagen, wir laden alle Gäste ein, mit denen wir hier gesprochen haben.
Oh, das ist geil, klar.
Und wir laden unsere komplette Hörer-Community ein. Also jetzt können wir noch keinen Link in die Shownotes tun oder so, aber wir können uns doch mal diese Woche ein Datum überlegen und dann eine Location überlegen und dann können wir nächstes Mal schon mal das Datum preisgeben, announcen und einen Link in die Shownotes teilen, dass Leute sich anmelden können für unsere Party. Und dann laden wir alle Gäste ein, unsere HörerInnen, und dann mieten wir eine geile Bar. Man kann sich ja lustige Gimmicks überlegen, sodass wir alle Gäste kriegen ein rotes Schild und alle HörerInnen kriegen gelbes. Ich weiß nicht, dass man die Gäste ansprechen kann oder so. Ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt überhaupt noch nicht konzeptionell darüber nachgedacht. Aber ich fände es richtig cool, einfach mal die ganze Social Vita Community einzuladen, Drinks on us, Auer Nacken, und eine dicke, fette Party draus zu machen.
Finde ich richtig witzig. Wird es da dann auch den obligatorischen Tattoo-Artist mit Social Vita-Logo geben?
Natürlich, wenn du das gerne möchtest.
Das habe ich nicht gesagt. Also ich habe mal reingeguckt. Wir sind jetzt gerade so 72., 73. Folge, wenn der hier droppt. Das heißt, noch 30 Folgen, eine Folge pro Woche.
30 Wochen, das ist viel.
Ja, locker noch mal bis Ende des Jahres, aka Q1.
Nein, das ist noch viel zu lang.
Ja, oder wir knüppeln noch mal richtig rein, machen so eine Silvesterparty. Silvester, 100. zu Silvester wäre auch lustig.
Ah, okay, ja.
Naja, aber gut, aber hey, man kann schon mal planen. Okay, wir überlegen uns das nochmal. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, ich finde das witzig mit der Party. Auf der anderen Seite ist das auch sehr obvious. Es muss ja schon was Krasses sein. Also es ist einfach nur eine Bar zu mir, eine Party zu machen.
Ja, okay, ich habe jetzt ja noch nicht konzeptionell überlegt. Aber
ich will die Latte aber hochlegen.
Ja, aber an sich finde ich es auch erstmal cool, Social Vita und die Community ins Real Life zu bringen. Und einfach mal die Bubble, weil es ist ja auch so anders. Weißt du, wir haben irgendwie Leute wie heute zu Gast, die den Bibi Blocksberg-Channel macht, die auf Markenseite ist, die ja jetzt nicht in so einem klassischen Setup irgendwie vielleicht da sein würde, mit einem Philipp Westermeier und mit der, die das Social Media von der Zeit macht, währenddessen wir dann aber auch irgendwie eine Easy von Oderlein da, also weißt du, das ist irgendwie eine geile
100%
unterschiedliche Leute.
Nee, sind geile Leute, da ist so viel Wissen, da ist so viel Austausch, wir lieben das über alles andere, mit diesen smarten Menschen im Kontakt zu sein und die an einen Ort zu bringen, auch wenn es Vollsuff ist, ist fantastisch.
Ja.
Und vielleicht diskutieren wir nochmal, ob wir nicht doch einen Podcast machen. Vielleicht eine andere Session, ist ein bisschen stereotypisch, aber wenn es ein cooles Setup ist und wenn wir einen crazy Gast haben.
Ja.
Also stell mal vor, 100. Gast Gary Vaynerchuk.
Im Fernsehturm.
Ja.
Ja. Okay,
zum Beispiel,
cool.
Ja. Boah, ja. Liebe ich. Ey, wenn ihr Ideen habt für Leute, also wirklich, think big.
Ja, think big. Leute, für die 100. Folge, think big.
Think Fernsehturm.
Den würdet ihr euch wünschen.
Ja, genau. Alles egal. Let's go. Geiles Thema, toll. Zweites Thema.
Ja, Personal Leadership, das wollte ich heute mal teilen. Also, ich habe heute mich selber reflektiert, weil ich glaube, ich habe richtig Mist gebaut. Also nicht richtig Mist, aber wir hatten heute unser Board-Meeting. Wir nennen das Board bewusst so ein bisschen altertümlich. Egal, auf jeden Fall sind das unsere Skill-Leads, das sind ein bisschen unser Inner Circle, also die da mit drin sind. Und wir besprechen halt so strategische Themen mit der Agentur, weil Pascal und ich das nicht alleine entscheiden wollen, sondern natürlich den Buy-in haben wollen vom ganzen Team, also von der ganzen Agentur.
Das ist unser Führungsteam auch im Endeffekt.
Genau, das Führungsteam. So ein bisschen Kontext einfach, was das ist für ein Meeting. Und das war heute um 10 Uhr in Person. Und ich hatte den schrecklichsten Morgen ever, obwohl wir gerade erst aus dem Urlaub kommen. Ich habe verschlafen. Ich hatte mir eigentlich eine Sportsklasse gemietet. Wir wollten uns eigentlich im Café treffen zum Agenda-Setting um 9 Uhr. Irgendwie Ziele festlegen nochmal. Irgendwie geilen Einstieg, mental, Setting für die Woche nach dem Urlaub. Was ist passiert? Ich bin um 9.45 Uhr aufgewacht, habe verschlafen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich Restless Legs hatte. Wenn irgendjemand Tipps gegen Restless Legs hat, bitte let me know, aber nicht das obligatorische Eisentesten, das habe ich alle schon gemacht. Habe also nur 2 Stunden gepennt, mega gereizt. Dann sind einfach nur Scheißsachen passiert. Also ich habe dann gedacht, okay, ich schaffe jetzt eh nicht mehr zum In-Person-Meeting um 10. Da habe ich mir noch einen Kaffee auf den Weg geholt, mich halt digital dazugeschaltet. Dann war der Kaffee mit Kuhmilch statt Hafermilch. Das ist natürlich alles irgendwie kein schlimmes Ding, aber meine Laune war so im Keller, als ich in diesem Meeting war. Und dann war das auch das erste Mal so, ich war dann irgendwie auch sauer auf dich, weil du mich nicht geweckt hast, weil du warst beim Sport, was total irrational ist. Ich weiß das auch.
Ganz kurz, aber zu meiner Verteidigung, falls dieser Fall jemals vor Gericht landen sollte, sagen, dass ich sogar als 3 Kilometer vorausdenkender Best Boyfriend, ja, wo ich mich offiziell auch jetzt hier für den Award bewerbe, das Handy, was nicht, weil wir schlafen nicht mit dem Handy im Schlafzimmer, dein Handy mit dem Wecker sogar neben deinen Nachttisch
gelegt habe. Es hat aber nicht geklingelt.
Ja, nichts für, wenn die Technologie
doch,
versagt.
Doch, in meinem Kopf heute Morgen
never
konntest
kill
du was
the messenger.
Dafür.
Ja, genau. So. Ja.
Und dann bin ich in dieses Bond-Meeting gegangen und dann saßst du mir da gegenüber und habe ich auch richtig gemerkt, wie ich so Aggression gegen dich. Ich habe total, ich weiß, also ich kann mich natürlich reflektieren, total irrational, aber in dem Moment war das eben so. Und ich habe so richtig gemerkt, dass meine persönlichen Gefühle und auch unsere Beziehung, dass da so meine Laune noch mehr torpediert haben. Und ich war echt nicht gut in diesem Meeting. Also ich war echt teilweise, also ich war jetzt nicht unprofessionell, ich habe ein bisschen rumgeschrien oder irgendwie schlechte Laune verbreitet, aber ich war auf jeden Fall not in my peak performance. Und ich war richtig gereizt einfach und nicht so konstruktiv, wie ich eigentlich sein will. Naja, und dann habe ich das aber voll gut reflektiert und ich glaube, was dann voll der gute Move war, ich habe dann auch nochmal einen Text geschrieben ans Board und war so, ey Leute, und habe es auch so, habe einfach offen geteilt. Man muss dazu sagen, wir haben immer ein Check-in am Anfang vom Board-Meeting. Ich habe im Check-in schon gesagt, dass ich einen richtig scheiß Morgen habe.
Fand ich richtig stark,
mega genervt.
Fand ich voll gut. Weil
das hat auch so ein bisschen Kontext gegeben dann zu meiner
gut,
Art und Weise. Und habe dann aber trotzdem auch nochmal im Anschluss eine Nachricht geschrieben ans Board und war so, ey Leute, dicke Sorry, war nicht meine Peak-Performance heute, habe nochmal den Kontext erklärt auch. Genau, und ich glaube, das ist einfach voll der starke Move auch in der Führungsposition irgendwie, das hört sich so blöd an, Schwäche zu zeigen, aber weil mich das wirklich irgendwie gemurkst hat und ich hatte auch überlegt, schreibe ich jetzt die Nachricht noch, mache ich es größer oder nicht, aber im Endeffekt hat es mich halt bewegt und ich will auch nicht, dass die Leute denken, dass das der Anspruch ist, wie man in Meetings sich verhält bei Charles und Charlotte, also wenn wir Kontext setzen, ich habe da jetzt nicht irgendwie...
Also den Stuhl hättest du schon nicht durch den Club schmeißen müssen.
Auf, ey, das ist alles hier aufgenommen. Nein, aber das, ja, ich glaube, dass ich nicht an meiner Peak Performance war, das erwarte ich aber von jeder Person, die hier aufsteht und hier arbeitet und deswegen finde ich das wichtig, dass es auch okay ist, wenn es mal nicht so ist, aber dass man das eben nochmal spiegelt und das auch nochmal sagt. Und da war ich richtig stolz auf mich heute, dass ich das gemacht habe und dass ich das auch so reflektiert habe und dass ich dann nochmal eine Nachricht geschrieben habe. Ja, genau, das wollte ich teilen. Weil das,
ja,
war halt irgendwie, war cool.
Also
gutes
Learning
heute.
Aber ich finde das wirklich eine Stärke, wie du damit umgehst. Ich glaube, das machen die wenigsten, um ehrlich zu sein. Und ja, wir haben einen irre hohen Qualitätsanspruch und wir sind sehr leistungsgetrieben. Wir haben unfassbar große Ambitionen in dieser Company. Und ja, wollen wir, dass wir jeden Tag bei 110% sind. Aber wir sind auch Menschen. So, und deswegen ist ja auch diese leicht esoterisch angehauchte Frage am Anfang des Meetings. Also wir stellen immer am Anfang des Meetings die Frage, wie bist du heute hier? Und die Antwort darauf ist nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Und meistens sagen die Leute, ja gut, ja, darum geht's nicht, sondern es geht einmal darum, sich zu setteln, kurz zu vergewissern, was bewegt mich gerade, weil alle kommen aus unterschiedlichen Kontexten. Du hattest jetzt einen scheiß Morgen, ich hatte vielleicht einen geilen Morgen, das einmal zu teilen, weil es beeinflusst erstens das Meeting, man weiß, okay, wo steht die Person gerade. Zweitens hilft es auch einmal, das abzulassen, um sich dann zu fokussieren. Und genauso ist die gleiche Frage auch am Ende. So, wie gehst du aus dem Meeting raus, um einmal kurz einen Sense-Check zu machen? Okay, hey, was war das für ein Meeting? Wie verlassen wir jetzt diesen Raum? Ja. Und ich fand, da hast du den Kontext total gut gesetzt. Und ja, man ist nur ein Mensch. Jeder hat mal einen Scheiß. Und man muss auch fairerweise sagen, jetzt nochmal im Kontext, ja, das war vielleicht nicht dein bestes Meeting, aber es ist auch keine krasse Scheiße passiert. Also es ist ja nicht, dass es jetzt maximal schiefgelaufen ist.
Nein, aber ich habe dann, glaube ich, schon so im Nachhinein so dir so 2, 3 nicht stichelige Antworten gegeben, aber so ein bisschen, also wenn man sehr empathisch ist und wenn man so Spannung im Raum spürt, dann hätte man das schon merken können, dass ich nicht auf 100% bin. So. Aber das ist auch okay. Man muss ja auch nicht immer auf 100% sein.
Genau, deswegen, und ich finde das wichtig, das auch zu teilen, weil es macht dich menschlich, macht uns menschlich und plädiert auch für ein menschliches Umfeld, wo man nicht jeden Tag 150% geben kann. So, und morgen bist du wieder auf 150%. All good.
Ja. Genau, das wollte ich teilen.
Ja. Geil. Vielleicht teile ich noch kurz ein Thema, was mich beschäftigt hat. Wir waren ja im Oli. Mal wieder. Uli. Das Gefühl, wir sind nur noch im Urlaub.
Ja,
also
ja,
dieser Monat. Juli war viel, aber auch immer so Kurzurlaube, ne? Wir waren mal da ein Wochenende in Rom mit einem Freitag. Was haben wir noch gemacht im Juli?
Weiß ich gar nicht.
Genau, vielleicht war es auch nur das eine Wochenende in Rom und jetzt der Urlaub in Holland. Naja, auf jeden Fall habe ich da auch nochmal gemerkt, du bist ja, hast ja schon so eine Natursehnsucht in letzter Zeit.
Ja.
Und ich merke das auch, dass man so ein bisschen so eine Berlin-Fatigue hat.
Ja.
Oder? Also wir wohnen jetzt irgendwie, du wohnst glaube ich 15 Jahre in Berlin, ja. Ich wohne 10 Jahre hier. Wir grinden jeden Tag über die Sonnenallee. Ich werde jeden Tag angeschrien. Irgendwer schmeißt meine Sterni-Flasche hinterher. Irgendwer schnallt mich auf der Sonnenallee. Jeder Weg zur Arbeit ist wie ein Kampf um Tod und Leben. Und irgendwie denke ich mittlerweile so, boah, so ein Haus mit Garten.
Wer was? Ja, ich sehe das voll. Ich glaube, es ist eher so eine Stadtfatigue bei mir auch. Und ich merke halt irgendwie, dass mir mental einfach die Natur total gut tut. Ich glaube, ich habe das mega lange unterschätzt. Ich bin ja auch ein Stadtkind. Ich bin ja da aufgewachsen. Wenn man Hamburg googelt, wo der rote Pin hinfällt, also wirklich irgendwie noch mit dem Satz, die Spritzen auf dem Spielplatz fährt man nicht an. Jetzt ist St. Georg eine total gute Gegend. Aber und ich hatte das nie. Also ich hatte ja immer ein Pferd und dadurch habe ich immer sehr viel Natur in meinem Leben gehabt. Aber ich glaube, es ist gar nicht Berlin per se, sondern eher dieses Stadt. Wo ich das Gefühl habe, ich brauche immer so einmal im Monat irgendwie so ein Outbreak. Oder ich gehe auch total gerne am Wochenende mit dir im Wald spazieren. Ja, aber ja, also ich bin voll, I sign it.
Und ich glaube, das aber, und dann können wir es auch abschließen, weil wir werden es nicht lösen können. Auf der anderen Seite liebe ich auch Berlin. Also diese klassische Hassliebe in der Stadt, genau, weil du brauchst diese Inspiration, jeden Tag ein neues Konzept.
Ich treffe mich gleich mit Mo noch auf ein Glas Wein im Mausi, am Richardplatz. Das kannst du halt nicht machen, wenn du irgendwo in der Pampa im Reihenhaus wohnst.
Ja, so. Entlassen wir euch mit diesem Dilemma, mit diesem urban natürlichen Dilemma.
Eine unglaublich geile Folge.
Irre, viel Spaß dabei. Heute haben wir bei uns Henriette, Senior Social Media Managerin von Kiddings. Herzlich willkommen.
Yay! Vielen Dank für die Einladung.
Ey, so gut, dass es geklappt hat, vor allem auch so kurzfristig, spontan. Vielen Dank dafür schon mal. Ich bin richtig, richtig heiß auf die Session mit dir, weil wir hatten vor zwei Wochen Caro von No Cosmetics da. Und wir haben am Ende immer die Frage, was ist der heißeste Scheiß, den du aktuell auf Social gesehen hast? Und sie hat gesagt, Baby Blocksberg, TikTok.
Und hier bin ich.
Da bist du, ne? Und ich glaube, das ist etwas, wo auch ganz LinkedIn, Marketing Deutschland drüber redet und alle sind gerade komplett on fire, was ihr mit Baby macht auf TikTok. Und deswegen ganz, ganz toll, dass wir eins der Brains hinter dem Account haben und heute mal ein bisschen durchreiten können.
Ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid Baby-Fans.
Ja, also für mich ist relativ egal, was die LinkedIn-Bubble schreibt, weil für mich ist das wirklich wie so ein Kindheitsheldinnen-Moment. Also vor mir sitzt ja quasi die Inkarnation von Bibi Blocksberg und Bibi und Tina. Ich weiß, das ist heute nicht Thema, aber gehört ja auch zu Kiddings, wie du gerade im Vorgespräch gesagt hast. Das heißt, ich bin leicht nervös, dass du jetzt hier sitzt vor mir in Action. Krass.
Gib mir nochmal kurz für alle, die, also Bibi, glaube ich, kennt man, aber Kiddings wahrscheinlich nicht so sehr. Gib mal kurz einen Einblick, was ihr bei Kiddings macht, wie das mit Bibi zusammenhängt und auch was deine Rolle ist.
Genau, ich arbeite bei der Kiddings Media GmbH. Wir kümmern uns um den Vertrieb und das Marketing von all unseren Hörspielmarken. Das sind neben Bibi Blocksberg auch Bibi und Tina, wie du schon gesagt hast, aber auch Benjamin Blümchen. Wir haben auch neue Marken, Kira Kolumna, Eleo Luanda haben wir wieder aufgerollt, die Fußballbande und noch einige Lizenzmarken. Und um die kümmern wir uns im Team, machen das Marketing drumherum. Und ich verantworte den Social-Media-Bereich, wo wir 28 Kanäle betreuen.
Oh wow, und die liegen alle unter dir? Also die betreust alle du?
Wir machen das zu dritt bei uns im Team.
Wow.
Aber mit sehr, sehr viel Spaß, ja.
Das ist ja insane. 28 Kanäle?
Ja, also 28 Kanäle auf verschiedene Plattformen aufgeteilt, machen wir alle. Also YouTube haben wir auch relativ groß bei vielen Marken. TikTok haben wir drei Kanäle, Instagram und Facebook.
Wahnsinn. Wie kam es dazu, dass Bibi, weil der Bibi-Kanal auf Tina, guten Morgen Pascal, auf TikTok ist ja relativ frisch, oder?
Ja, ich habe Ende letzten Jahres so ein bisschen eine Vision entwickelt, wie es aussehen soll. Nicht, dass ich die nicht schon im Kopf gehabt hätte, bevor ich überhaupt angefangen habe bei Kiddings. Und dann kam der Linus zu uns ins Team, der war vorher Azubi und war jetzt fester Bestandteil bei uns. Und da war erst überhaupt die Kappa da, einen neuen Kanal aufzubauen. Und dann haben wir dieses Jahr, Januar eigentlich, angefangen zu posten. Erstmal noch ein bisschen ausprobiert, haben uns so ein Ziel gesetzt. Wir wollen dieses Jahr 1 Million Likes schaffen. Das klang utopisch für uns. Und jetzt haben wir Mitte Juli 2 Millionen Likes gesammelt. Geil. Und sind selber ein bisschen überrascht, freuen uns natürlich riesig. Vor allen Dingen, dass wir da auch unsere Community gefunden haben, aber sind selber überrascht, wie toll das funktioniert hat. Und deshalb ist alles auch noch in der Entwicklungsphase. Also wir beobachten immer noch und passen an und schauen, wer sind da unsere Follower und was wollen die sehen.
Mega. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die Strategie dahinter und warum das Ganze so erfolgreich ist einsteigen, wir verlinken natürlich den Bibi-Kanal in den Shownotes, aber viele HörerInnen hören ja jetzt gerade. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was macht ihr denn genau da und warum glaubst du, ist es so erfolgreich? Also wie sieht der Kanal aus? Was postet ihr konkret?
Auf TikTok speziell?
Genau.
Für uns war am Anfang auch die Frage, welche Bibi Version platzieren wir erstmal auf TikTok. Da haben wir auch so erstmal so ein bisschen ausprobiert. Es gibt ja die Hörspiel-Bibi, es gibt die Trickfilm-Bibi und es gibt die Realfilm-Bibi. Und da haben wir durch Testen dann auch gemerkt, dass die Trickfilm-Bibi am besten funktioniert. Also alles, was aus den Trickfilm-Serien basierend auf den Hörspielen rausgebracht wurde, was für uns super ist, weil wir da am allermeisten Material mit, glaube ich, 8, 9 Staffeln mittlerweile haben.
Oh, krass.
Das heißt, wir machen Edits aus unserer Zeichentrickserie und hangeln uns an ganz vielen Themen entlang, sind auch sehr trendbasiert, soweit wir es können mit dem Material, das wir haben. Also wir können jetzt nichts Neues zeichnen lassen oder Neues aufnehmen lassen. Wir sind da an das Material gebunden, das wir haben, nehmen viele Trends mit und gehen aber ganz tief auch in den Bibi Blocksberg-Lore rein. Also Fantheorien, ja, fast schon Verschwörungstheorien, die es da über die letzten 45 Jahre gab. Und ich glaube, das holt sehr, sehr viele ab. Und das ist auch vom Ton her frecher und sehr viel mutiger, als man Bibi bisher gesehen hat. Und ich habe, also wir haben so fast so das Gefühl, als ob es da eine Community gibt, die fast so drauf gewartet hat, Bibi auch mal so zu sehen.
Crazy. Und nehmt ihr dann auch die Tonausschnitte aus der Zeichentrickserie oder vertont ihr das dann teilweise selber neu, um diesen frechen Spin reinzubekommen?
Wir müssen es gar nicht neu vertonen. Also Bibi ist immer schon eine kleine freche Hexe gewesen. Manchmal nehmen wir die Sounds daraus, manchmal packen wir Sounds drauf, ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade passt.
Cool. Und wie sah denn, du hast jetzt gerade schon so angeteasert, ihr habt euch am Anfang die 3 unterschiedlichen Bibis angeguckt, ihr habt getestet, irgendwie welche funktioniert am besten. Im LinkedIn-Universum wird Bibi, glaube ich, teilweise so als feministische Ikone betitelt, also dass ihr sie so inszeniert. Vielleicht erstmal würden mich deine Gedanken dazu interessieren und dann im zweiten Schritt nochmal die Frage, okay, wie sah der strategische Prozess dahin aus? Also wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt gerade seid mit dem Kanal?
Das, also Bibi als feministische Ikone habe ich in den letzten Wochen so oft gehört. tatsächlich haben wir nie Bibi aktiv in eine feministische Richtung strategisch gebracht. Ich glaube, das kommt ganz organisch, weil diese ganze Bibi-Welt, der ganze Bibi-Blocksberg-Kosmos geprägt ist von ganz starken und vor allen Dingen sehr meinungsstarken Frauen und Hexen. Also Barbara Blocksberg, die zu Hause die Hosen anhat gegenüber Bernhard, Bibi Blocksberg, die schon mit 13 immer wieder spricht, wenn ihr was nicht passt und für ihre Freundinnen und jungen Hexen einsteht, oder auch Carla Kolumna, die immer dem Bürgermeister die Stirn bietet. Deshalb, wir erzählen ja auf TikTok keine neuen Geschichten. Wir erzählen nichts weiter oder schmücken es aus, sondern wir zeigen wirklich, was in den Hörspielen oder dann in dem Sinne in den Zeichentrickserien passiert. Und deshalb ist das ganz organisch so gekommen. Es ist schon interessant, auch zu sehen, wie die Community das feiert und auch wie selbstverständlich die das mit Bibi schon immer verbinden. Das war für uns cool zu sehen. Und wenn wir das jetzt auch durch Trends oder durch Texte ja mit reinbringen, das Thema, dann ist das jetzt nicht wirklich Strategie, sondern weil das einfach zu der Marke und zu den Figuren schon immer dazugehört hat.
Okay, krass. Aber das heißt wirklich, also das Thema Feminismus war jetzt kein Content-Pillar oder kein Themenfeld, auf das ihr euch fokussiert habt?
Nee, also das kam wirklich organisch
das
durch die Hörspielwelt und was die ausmacht.
Crazy. Krass.
Ja, du willst auch eine Frage stellen.
Meine zweite Frage. Kannst du kurz erläutern, wie so dieser Prozess aussah? Also wie gesagt, du hast ja gerade schon angeteasert, ihr habt erstmal die 3 Bibis geteasert. Also wie sah das aus? Du bist da reingekommen, hast gesagt, okay, wir launchen jetzt einen Bibi Blocksberg TikTok-Channel. Du und dein Team, ihr werdet euch ja irgendwie Gedanken gemacht haben, ne? So, hey, wie gehen wir das an? Eine Frage eben, welche Bibi zeigen wir? Wie sah das aus? Also, oder habt ihr einfach gesagt, nach mir Sinnflut, wir hauen jetzt einfach 20 Content-Pieces raus und was funktioniert, machen wir nochmal?
Ich glaube, wenn man mal ganz runterscrollt beim TikTok-Account, sieht man ganz gut unsere Lernkurve. Wir haben viel ausprobiert, was überhaupt nicht funktioniert hat am Anfang. Das waren zum Beispiel auch die Real-Life-Filme, die Edits, die wir da gemacht haben. Dann sieht man hier und da immer mal wieder einen Peak mit Themen, wo wir meinten, ah, okay, das können wir auch machen. Wir können auch, ein Video war zum Beispiel ich während PMS, hat super performt direkt. Ich, meine Mädels am Samstagabend, haben wir gemerkt, okay, wir können da auch moderner und frecher reingehen. Und ich glaube, dass dieser TikTok-Account ist auch einfach aus ganz viel Fandom meinerseits entstanden. Und ich glaube, das macht den auch so authentisch, weil da sitzen wirklich mit Linus und mir zwei Fans dahinter. Und ich habe am Anfang, glaube ich, einfach den Content gemacht, den ich als Fanin gerne sehen möchte. Und wir haben uns daran getastet und probiert, wie weit können wir gehen, wie frech, wie mutig können wir sein. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Dann kamen die Trends mit rein und da sind wir einfach auf der Welle weitergeschwommen.
Und das heißt, ihr habt quasi angefangen, ich finde das total spannend, dass du sagst, du bist selber heftiger Bibi-Heavy-User oder Hardcore-Fan. Das heißt, du weißt, was Fans oder was dich als Fan interessieren würde. Und mit diesen Inhalten habt ihr erstmal angefangen, habt geguckt, was funktioniert und habt dann mehr davon gemacht. Ihr hattet jetzt aber nicht, weil oft ist es ja so, also wenn wir Projekte starten, dann braucht es halt ein 120-seitiges Strategie-Deck,
Das stimmt nicht.
Oft ist es ja so in der Agentur.
Muss er jetzt sagen, als Stratege.
Naja, oft ist es ja so in der Agentur-Markenwelt. Du brauchst ein Playbook, dann gibt es Ziele, es gibt Zielgruppe, dann leiten sich Themenwelten daraus ab. Das heißt, so seid ihr da gar nicht vorgegangen?
Nee. Wir haben wirklich gemacht, oder ich in dem Fall, was ich dachte, was ich sehen möchte und was in dem Sinne auch die Community sehen möchte. Und wir sind auch sehr schnell in die Community reingegangen. Also das hat sich ja super schnell entwickelt auch, dass da viel Austausch auch unter den Videos war, mit auch Wünschen, was sie gerne sehen wollen. Und wir sind, Linus und ich machen das Community Management alleine. Wir sind in jedem Kommentar drin, in jeder DM und wir sehen auch alles, was ihr postet über Bibi Blocksberg. Und da ergeben sich total viel Inspiration für uns. Zum Beispiel war in den letzten Wochen ganz viel auch Thema Bernhard Blocksberg und wie er sich verhält und ob Barbara das noch weiter mitmachen sollte. Eine Creatorin wollte Bernhard Blocksberg canceln und da gehen wir natürlich auch direkt rein. Na, das sind die Themen, die gerade aktuell sind und dann bauen wir unseren Content auch darauf auf. Wir haben jede Woche ein Redaktionsmeeting, da schauen wir, was gerade los ist und dann machen wir die Videos darauf hin. Also wir sind da sehr, ja, on the go immer, was gerade los ist. Wir haben da jetzt keinen Redaktionsplan für die nächsten Wochen.
Ich find das so geil, weil ich wünsche mir, dass mehr Marken so wären. Weil ich glaube, viele Marken haben halt ihre Vision und haben halt dann, ich glaube, diese Illusion vom Brandmanagement, ich kann die Bedeutung der Marke, die Identität der Marke steuern. Und ich glaube, es ist irgendwie so eine Wechselwirkung, wie du sagst. Also du gehst mit was rein und dann interpretiert die Community. Die Community gibt der Marke die Bedeutung. Ich glaube, die erfolgreichen Marken im 21. Jahrhundert, die Social First sind, die verstehen halt eben die Bedeutung der Marke co-zu-kreieren mit der Community, darauf einzugehen. Und das macht ihr ja exzellent. Also eigentlich finde ich das einen total geilen Blueprint, zu sagen, lasst mal reingehen mit einer roughen Idee, wie es aussehen könnte und lass uns dann gucken, was das Feedback ist und davon dann mehr machen, statt zwanghaft an einem vorgefertigten Plan festzuhalten, den man sich in einem verglasten Eckbüro ausgeheckt hat und den durchzuhämmern und einmal im Quartal eine Review zu machen.
Ja, auch dein Content nicht für irgendwelche KPIs zu machen oder so ein Branding-Account zu machen, der dann doch irgendwelche versteckten Revenue-Ziele hat, sondern wirklich ehrlich einen Community-Account zu machen, ist, glaube ich, selten, aber ist, glaube ich, das, was gerade auf TikTok am allerbesten funktioniert, weil wir sind überhaupt nicht werblich auf TikTok. Es ist nur Fun.
Ich wollte das Ähnliche sagen wie Pascal. Und wir hatten ja letztens auch den Social-Media-Manager von Carrera da. Und der hat eine ähnliche Story wie du. Der hat nämlich einfach angefangen, hey, ich mache jetzt mal Threads und hat irgendwie einen der geilsten und erfolgreichsten Threads-Accounts aufgebaut. Und es ist genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Hey, ich habe einfach das gemacht, was ich selber gerne sehen würde. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Und es war auch alles so ein bisschen unhinged, was er gemacht hat. Und es geht ja in eine ähnliche Richtung wie du, was du gerade erzählt hast. Und deswegen, darauf basierend, schließt jetzt meine sehr lang eingeleitete Frage an. Hattest du von Anfang an auch diese Freiheiten und glaubst du, das ist ein Must, um so einen Account zu kreieren? Weil zum Beispiel PMS, super relevantes Thema, sollte kein Tabuthema sein, unterschreibe ich 100%, ist, glaube ich, jetzt aber nicht bei jeder Brand da draußen vielleicht ein Content-Piece, was sie einfach so freigeben würden, einfach so hochladen würden.
Ich
was nicht so sein sollte, aber
total, stimme ich dazu. Ich hatte totales Vertrauen und bin da auch super dankbar. Unser Marketingleiter, unsere Geschäftsführerin haben gesagt, mach das, ihr seid die Expertinnen. Und ich glaube, so muss man es auch machen, würde ich jeder, vor allen Dingen auch Traditionsmarken raten, holt euch junge Expertinnen rein und dann vertraut denen auch. Die, die auf der Plattform wirklich ja jeden Tag auch noch nach der Arbeit rumhängen, die wissen, was da gerade passiert. Die können es am allerbesten und denen müsst ihr auch vertrauen. Und das Glück hatten wir zum Glück. Wir haben natürlich auch ein Brandteam, die wussten von alles. Ich habe da keinen Alleingang gemacht, wenn das jetzt so klingt. Aber die hatten auch ein Verständnis für TikTok und auch für die Zielgruppe, die wir da erreichen wollen. Die kriegst du halt einfach auch nicht mit dem, was wir vielleicht auf anderen Kanälen bisher gemacht haben.
Voll, würde ich genauso unterschreiben. Also super wichtig, was du sagst, auch für alle Markenverantwortlichen, die das gerade hören. Nochmal eine Anschlussfrage zu der Strategiefrage, weil du das eben in so einem Nebensatz gesagt hast. Ja, okay, und eines der ersten Assets, die dann erfolgreich waren, war eben dieses PMS-Asset, ne, wo ihr ja eigentlich sagt, hey, wir verbinden eine super alte Traditionskinderserie mit einem total modernen Thema. Also gerade so PMS ist ja jetzt nicht seit 45 Jahren, ich weiß, dass Baby 45 wird, bei Bibi irgendwie verankert. Und das war das eigentlich ein Luckshot, wo ihr einfach gesagt habt, hey, das machen wir mal. Und so seid ihr darauf gekommen, eben diese modernen Themen dann mehr und mehr mit der Figur mit in den Stories zu verweben. Total. War das auch so ein Trial and Error eigentlich?
Das war ein komplettes Ausprobieren. Die Idee hatte ich einfach. Das war ein Ausschnitt aus der Zeichentrickserie, wo sie sagt, oh, mir geht's so gut. Oh, ich bin so traurig. Ich glaube, das war Bibi ist verliebt. Und da hatte sie den schlimmsten Liebeskummer. Und das hat einfach so perfekt zu dieser Punchline gepasst. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Und ja, wie du sagst, Lucky Shot. Zum Glück haben wir uns getraut und das ausprobiert, weil das hat alles ja auch beeinflusst, was wir bis jetzt machen.
Ja, und da glaube ich dann wiederum, ist es so geil, weil du auch gerade gesagt hast, hey, genau deswegen habt ihr ja wahrscheinlich auch keinen Contentplan, Redaktionsplan für die nächsten 6 Monate, weil es kann ja morgen passieren, dass du wieder so einen Luckshot hast und dann merkt ihr, dammit, wir müssen jetzt voll auf, keine Ahnung, Carla Kolumna und Mittelalter gehen, which is not gonna happen, aber weißt du, was ich meine, ne? So,
ja.
Habt geil. Ihr einen Redaktionsplan?
Ja. Also Linus und ich, wir setzen uns einmal die Woche zusammen. Das Coole in unserer Zusammenarbeit ist, dass Linus ist Gen Z, ich bin Millennial. Wir hängen beide sehr viel auf TikTok rum. Wir haben unsere unterschiedlichen Bubbles, die überschneiden sich natürlich hier und da, aber wir bringen beide Trends aus beiden Generations mit rein und dann setzen wir uns zusammen, schauen, was gerade abgeht, was könnte zu Bibi passen, was war in der Community los und dann planen wir unsere Videos. Linus schneidet die, dann gehen die online und dann hängen wir in den Kommentaren rum und schreiben freche Antworten.
Wie versteht ihr denn, was in der Community los ist? Also klar, in der Kommentarspalte ist obvious. Mhm. Wenn du sagst, hey, du bist Bibi-Fan, du hast deine eigene Bubble, dann hat Linus seine eigene Bubble, dann gibt es vielleicht eine Überschneidung zwischen den Bubblen oder nicht. Also wie entscheidet ihr dann, welche Themen ihr spielt?
Ganz ehrlich, das, was wir witzig finden. Also unsere TikTok-Redaktionsmeetings sind die schönsten der Woche, weil wir wirklich uns die witzigen Videos zeigen, die wir gesehen haben. Wir haben beide Chats mit Bibi Blocksberg auf TikTok, wo wir die Sachen dann direkt rüberschicken. Und dann gucken wir uns die an, schauen, welchen Engel wir da einnehmen können für Bibi. Linus weiß meistens schon, welcher Ausschnitt aus der Zeichentrickserie passen könnte. Und dann geht das los.
Und wie kann Linus das alles wissen? Also wie kann Linus wissen,
seine
welche
Hexenkraft. Linus hat, ich weiß es auch nicht, weil ich bin auch nicht so tief in den Zeichentrickserien drin, aber der hat wahrscheinlich jetzt alle schon, dadurch, dass er auch sehr viele TikToks geschnitten hat, viel gesehen und hat dann so ein Gespür dafür, okay, in der Folge ist irgendwie so diese Szene, dieses Geschehen ist, da haben die beiden Konflikt, da könnte man reingehen und das dann drauf schneiden, da ist er wirklich großartig, ganz großartig.
Geil, nochmal ganz kurz, weil jetzt Linus schon voll oft genannt wurde, Marketingleiter, nur nochmal, um das in Kontext zu setzen bezüglich Ressourcen. Mhm. Es sind du und Linus und ihr kümmert euch zu zweit um diesen Kanal.
Genau, wir haben insgesamt 28 im Team, also 28 Kanäle, die wir zu dritt betreuen und Linus und ich machen gemeinsam den Bibi Blocksberg TikTok-Kanal und auch den Bibi und Tina TikTok-Kanal.
Und gibt es nochmal irgendwelche Freigaben oder so, die da reinspielen? Oder wenn ihr ein Video schneidet, dann lade, also ihr seid die Freigabe.
Wir sind die Freigaben, was großartig ist.
Das ist mega gut.
Ja.
Hattet ihr schon mal irgendwie ein Asset, was scheiße war? Irgendwie so, wo ihr dann gedacht habt, das müssen wir runternehmen, das wird gerade falsch verstanden oder das haben wir nicht gesehen, den Engel oder?
Wir mussten eins mal runternehmen, was ich im Nachhinein total verstanden habe. Bibi ist ja am Ende des Tages grundsätzlich immer noch eine Kindermarke. Deshalb schauen wir auch darauf, wir können grundsätzlich keine Kraftausdrücke mit reinnehmen, wir keine sexuellen Anspielungen. Okay, ja, und wir hatten so einen Sound von Die Discounter genommen, wo er sagt, wer soll ich wissen, wo die verfickte Lasagne ist? Und den haben wir dann wieder runtergenommen. Da kam jetzt kein von der Community nichts dagegen, aber aus dem Team und komplett verständlich. Und ich glaube, seitdem achte ich noch mal ein bisschen mehr drauf. Und es ist auch irgendwie cool zu sehen, dass der Kanal auch trotzdem komplett ohne all das funktioniert. Wir sind ein bisschen limitiert, wenn es um Sounds geht, wenn auch Songs oder so, wenn da irgendwas mit Kraftausdrücken oder so drin vorkommt, aber das tut dem Kanal ja anscheinend überhaupt nicht weh.
Kraftausdruck, geiles Wort.
Ich hatte die ganze Zeit immer, ich habe nämlich letztens drüber gesprochen, Schimpfwort im Kopf, und da habe ich ChatGPT gefragt, was ein anderes Wort dafür wäre.
Kraftausdruck. Hört sich sehr eloquent an, I love it. Okay, auch nochmal geil, weil natürlich durch diese ganzen, also ich möchte es einfach nochmal in Relation setzen, ne? Also auch wie viele Leute bei uns teilweise auf dem Brandteam, ich meine, das ist auch nochmal, ne, aber durch diese Agilität und durch dieses volle Vertrauen, wie viele Ressourcen, glaube ich, dort auch eingespart werden. Ne? Weil ich meine, es hören ja auch unser Podcast viele Markenschaffenden. Ja, das war krass.
Wie habt ihr diese Basis für dieses Vertrauen geschaffen? Also klar, ihr seid Ultras, Bibi Ultras. Ihr arbeitet für die Company. Habt ihr einfach ein intrinsisches Verständnis, wofür Bibi steht? Oder gibt es so eine Art Brand-Bible? Gibt es irgendwie Bibi-Werte, Markenwerte, wo ihr sagt, okay, hey, weißt du, was ich meine? Also gibt es irgendwas verschriftlich, was euch im Team Alignment schafft, was Bibi ist und wer Bibi sein soll? Oder ist das alles gefühlt bei euch, auch Gefühl?
Sowohl als auch. Wir haben natürlich eine gewisse Guideline, das geht grafisch, aber auch textlich. Das steht alles festgeschrieben, das wurde über 45 Jahre angesammelt. Das steht auch komplett für jeden Charakter, Bibi und Tina, jedes Pferd, was in welcher Folge auch immer jemals gesagt wurde, damit man da nichts Falsches sagt. Aber grundsätzlich wird bei uns im Team auch viel mit Vertrauen gearbeitet, was großartig ist. Ich glaube, wir konnten oder ich konnte mir auch schon Vertrauen erarbeiten, weil als ich letztes Jahr im Mai angefangen habe, habe ich auch den Instagram-Kanal einmal umgewühlt und die Zielgruppe komplett umgestellt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, da habe ich mir einfach schon auch Vertrauen erarbeiten können, dass ich das auch auf einem anderen Kanal anwenden kann.
Mega. Pascal, er atmet schon wieder so.
Meinst du, so ein Ways of Working ist überhaupt machbar in einer Agentur- und Markenbeziehung? Also, ne, das ist immer die Frage, wir haben unsere Vision ist ja auch zu sagen, wir glauben, dass Marken über Social Media gebaut werden, die neue Welle an Marken. Wir wollen, dass Marken zu uns kommen, wenn sie uns vertrauen, unsere kreative Expertise haben, unser Verständnis für Plattformen, für Algorithmen, für Communities. Aber genau dort in dieser Gemengelage ist es ja eine Herausforderung, dieses Vertrauen zu erarbeiten. Ne? Deswegen versuche ich auch immer so zu challengen, okay, was ist eure Basis, was ist euer Fundament, weil ich das kenne das aus unserer Zusammenarbeit immer, dass man sich, dass man erstmal dieses Verständnis irgendwie schaffen muss. Und das braucht sehr viel Zeit, das braucht sehr viel zwischenmenschliche Nähe, das braucht sehr viel Expertise, das braucht sehr viel aneinander arbeiten. Deswegen frage ich mich gerade, meinst du, die Art und Weise, wie ihr arbeitet und wie ihr zum Erfolg kommt, ist machbar in einer Agentur-Kundenbeziehung? Oder sagst du eigentlich, nee, das muss eine Marke selber steuern?
Ja, ich verstehe ja irgendwie auch beide Seiten. Agenturseite als Social Media Managerin, aber auch Markenseite dafür, dass ich ja bei einem Unternehmen arbeite. Ich glaube, dass die besten Ergebnisse kommen immer, wenn man Spielraum lässt und Vertrauen hat. Ob das so möglich ist, gerade als Unternehmen, das ja auch irgendwie seine Guidelines hat, weiß ich nicht, aber man müsste auf jeden Fall ein bisschen einkürzen, um der Kreativität und der Inspiration einen größeren Spielraum zu lassen. Ich weiß, dass das viele Unternehmen einfach nicht machen durch ihre Struktur, nicht können. Es ist ja auch ähnlich, wenn du einen Creator briefst, dann will ich es vorher auch gerne nochmal gesehen haben, weil es ja um unsere Marke geht.
Arbeitet ihr mit CreatorInnen zusammen?
Ja, also selten. Was heißt selten? Sehr, sehr platziert.
Wonach wählt ihr die aus? Ob die Bibi-Fans sind?
Tatsächlich ja. Also wenn es jetzt nur um Bibi geht, also eigentlich machen wir es bei allen sehr ähnlich. Wir arbeiten sehr platziert und auch wenn dann nicht nur wir buchen eine Story irgendwo, sondern schon auch inhaltlich und gerne auch langfristig. Und das allerbeste Kriterium ist, wenn die wirklich Fans sind und authentisch rüberbringen können, was Bibi Blocksberg hören oder Bibi und Tina hören mit einem macht, weil davon leben ja die Marken. Das ist ja was ganz Emotionales, Bibi Blocksberg zu hören oder damit einzuschlafen, was ja viele machen. Deshalb ist uns wichtig, dass die Creator in irgendeine Beziehung zum Hörspiel haben. Sie müssen jetzt nicht Überfans sein, so wie wir beide. aber sie sollten Bibi gehört haben. Und es gibt auch ganz, ganz viele. Dadurch, dass Bibi jetzt sehr viel präsenter ist, so haben sich ganz, ganz viele Gespräche ergeben. InfluencerInnen, CreatorInnen kommen auf uns zu, schreiben uns Nachrichten, wie toll sie das finden. Wir haben ein Dankeschön-Paket von einem Creator bekommen, weil er den Content so liebt.
Wie ist das denn?
Wir sind ganz viel, viel mehr im Austausch. Ich schicke auch immer mehr PR-Pakete raus, wodurch sich auch Sachen ergeben und
aha, PR-Pakete. Die kommt man auf diese ominöse Liste. Nein, Spaß.
Da bist schon drauf, keine Sorge. Und da ergehen sich gerade richtig, richtig coole Sachen daraus, dass Bibi einfach mehr in den Köpfen und mehr auf den For You-Pages von den Leuten ist.
Das ist so krass, weil das ist natürlich eigentlich das Endgoal von allen Brands, ne? Safe. Also wirklich, glaube ich, das Endgoal, dass die CreatorInnen auf dich zukommen und du eine Community-Brand bist. Aber ich glaube, dafür brauchst du eben diese Freiheit und diese Kreativität und diesen Community-Content auch. Aber das ist nochmal so das i-Tüpfelchen natürlich, ne? Wie so die Kirsche auf der Sahnetorte.
Kirsche auf der Sahnetorte ist tatsächlich, was wir auch gerade merken, dass Creator einfach Content machen, ohne dass wir sie briefen. Die machen Videos darüber, beziehen Bibi und Trends mit ein, hypen damit die Marke ab und wir haben sie nicht mal darum gebeten. Finden es natürlich großartig, aber mussten nichts dafür ausgeben, keine Kappas anwenden. Da passieren gerade ganz viele großartige Sachen durch den Kanal.
Das ist so wirklich so eine geile Currency, also wirklich eine Währung, eine Wertschätzung für eure tolle Arbeit, weil du kannst ja nicht vorstellen, wie viele Marken sich danach sehen. Und wahrscheinlich, ihr macht das ja hundertprozentig ohne Paid, oder? Macht ihr Paid?
Auf TikTok?
Ja.
Tatsächlich haben wir jetzt, glaube ich, vor einer Woche die erste Ad gemacht zum Kinofilm, der im Dezember rauskommt. Aber
geil, geil.
Ja, könnt ihr mal auf TikTok vorbeischauen, da ist der Teaser-Trailer. und vorher war alles organisch.
Okay, ja. Und das muss ich auch nochmal verstehen, das heißt, ihr spielt organisch, baut ihr die Community auf, das ist euer primäres Ziel, weil du hattest eben auch mal Branding gesagt. Und da geht es jetzt nicht um Verkaufen, es geht nicht um hör mal rein, stream auf den Plattformen, ihr macht einfach die Marke relevant. Und dann, wenn ihr quasi eine Transaktion triggern wollt, wie Kinofilm kommt raus, dann macht ihr separaten Content dazu, den ihr dann über Paid an die richtigen Leute ausspielt. Ist das die Herangehensweise?
Es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Und gute Frage am Ende eigentlich, wie wir damit umgehen
wieder Trial
wollen.
And Error, oder?
Ja, du, da probieren wir uns auch noch mal.
Das ist so geil.
Aber ich meine, also grundsätzlich ist der Kanal kein werblicher Kanal. Ja. Es ist ein Erinnern daran, dass es Bibi gibt und vielleicht auch ein kleiner Wink, dass man Bibi Blocksberg mittlerweile überall streamen kann. Also sie ist komplett zugänglich. Ihr könnt jeden Abend damit einschlafen, wenn ihr wollt. Der Kinofilm war jetzt das erste und ja, klar, das ist werblich, aber der kommt im Dezember raus. Es war eher so eine kleine Inspiration, das alles auf dem Schirm haben.
Ja. Nee, sorry. Ich habe nur die nächste Frage. Wieso spiegelt ja den Content nicht auf Instagram und TikTok?
Nein.
Warum
nein.
nicht?
Wir arbeiten ganz, ganz doll plattform- und auch markenspezifisch. Also was bei uns auf Instagram passiert, passiert nicht auf TikTok. Was bei uns bei Bibi passiert, könnten wir niemals so in der Tonalität auch bei Benjamin rüberbringen zum Beispiel.
Nee, aber ich meinte jetzt Bibi Blocksberg hat doch auch einen eigenen Instagram-Kanal.
Ja.
Ne? Und wieso spiegelt ihr den Content nicht? Das ist also einfach eine Frage, ich kann es mir denken, aber für unsere HörerInnen.
Bibis Instagram funktioniert ein bisschen anders. Also sie ist da auch nicht so frech, sie ist da auch nicht so mutig und wir arbeiten da auch sehr viel weniger mit Videos, sondern eher mit Bildpostings. Und der Kanal ist natürlich auch so ein bisschen werblicher dahingehend, dass wir immer Bescheid geben, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, wenn es vielleicht auch irgendwie ein cooles Produkt gibt. Das gab zum Beispiel Bibi Blocksberg auf Schallplatte, die ersten Folgen. Das passiert da schon. Das würden wir auf TikTok nicht machen. Das Einzige, was wir machen, ist, die TikToks als Testreels zu nutzen, um Follower wachsen zu lassen. Aber sonst andersrum machen wir es nicht.
Über das neue Real Trial Feature.
Funktioniert richtig gut.
Ja?
Ja.
Okay, das heißt, ihr nutzt die ganzen TikToks, die ihr habt.
Ja, die am besten performen auf TikTok, packe ich als Testreel rein, weil die natürlich sehr aufmerksamkeitsheischend sind auf Instagram, wo es Bibi halt auch noch nicht so in dieser Art zu sehen gibt. Und da sie ja nur an Nicht-Follower ausgespielt werden, was ich sowieso crazy finde, dass Instagram uns dieses Tool gegeben hat, nachdem ich jahrelang gesucht habe, lassen wir damit unsere Follower richtig gut wachsen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 5, 6 Testreels mit über 1 Million Views geschafft und das hilft uns super.
Und wieso spielt ihr die nicht auch organisch auf eurem normalen Instagram-Account aus für die aktuellen FollowerInnen?
Der Ton ist einfach anders. Also wir haben unterschiedliche Zielgruppen auf Instagram und auf TikTok. Instagram gibt's ja auch schon sehr lange. Also ich glaube, viele entdecken Bibi Blocksberg gerade wieder für sich. Aber Bibi gab's auch schon sehr lange und auch erfolgreich auf Instagram. Damals, bevor ich angefangen habe, war es eher noch so, ja, schon fast so Kinder-Content, würde ich sagen, war sehr in den Hörspielen drin. Und ich habe es dann auf Erwachsenen-Content geändert, Erwachsenen-Zielgruppe angesprochen. Trotzdem haben wir aber noch diese 30.000 Menschen, die reingefolgt sind, weil sie den Content vorher mochten. Und wir werden gerade ein bisschen frecher. Wir machen auch, ja, wie gesagt, Content für Erwachsene. Es ist aber nicht so unhinged wie bei TikTok. Wir wollen einfach, dass jeder, der Bibi konsumieren will, sage ich jetzt mal, so seinen Ort hat. Viele wollen auch gar nicht so dieses crazy Bibi sehen, weil sie mit Bibi was ganz Emotionales ja auch verbinden und was Nostalgisches und wollen jetzt gar nicht sehen, dass Bibi über PMS spricht, und dafür ist dann der Instagram-Kanal da. Es gibt für jeden Need irgendwie so einen Kanal, wo sie sich Bibi anschauen können.
Okay, ja, macht Sinn. Ist es dann irgendwie auf Instagram vielleicht auch eher noch so die Eltern, die da angesprochen werden für ihre Kinder?
Auch,
oder ist sicherlich. Das, und andere Frage auch, ist das Ziel, diese Persönlichkeit irgendwie dann, weil ich meine, Bibi in der Unhinged-Version gibt es ja auch noch nicht so lange, ist es das Ziel, vielleicht den Instagram-Account, weil ihr ja gerade auch neue FollowerInnen durch diesen Content gewinnt, irgendwie so ein bisschen dahin zu entwickeln? Oder ist das auch gerade wieder so, ja, frag mich nochmal in 3 Monaten, wo wir dann stehen?
Ja, vielleicht auch eher, frag mich in 6 Monaten. Also wie, der TikTok-Kanal ist ja noch so jung, und nur weil der jetzt so gut funktioniert, machen wir oder wälzen wir jetzt nicht die komplette Markenpräsenz überall um, die ja schon seit Jahrzehnten besteht. Wir freuen uns total über den Erfolg, beobachten das. Und auch bei Instagram sind da so Sachen reingeflossen. Wir sind sehr viel mimiger geworden auf Instagram, auch sehr viel trendbasierter. Also wir gehen viel mehr auf Trends ein, da eher in Richtung Bild. Haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit Galerie Arschgeweih angefangen, was auch super passt. Aber das ist dann eher so, der Humor unterscheidet sich schon zwischen Instagram und TikTok.
Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, inwiefern der Erfolg von dem TikTok-Kanal eure anderen Marketingaktivitäten beeinflusst hat. Das hast du jetzt gerade schon ein bisschen, also hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Aber gibt es noch andere Kanäle oder andere Aktivierungen, andere Ideen, die dieser TikTok-Erfolg und ja irgendwo diese neue Tonalität, diese neue Seite an Bibi, die schon immer da war, I know, aber die irgendwie jetzt nochmal ihr eigenes Spotlight bekommen hat, die ist irgendwie nochmal, also hat, jetzt habe ich mich verheddert, hat das noch andere Marketingaktivitäten von euch beeinflusst?
Ja, was heißt Marketingaktivitäten? Ich glaube, das ganze Unternehmen wird so ein bisschen beeinflusst davon. Wir bekommen auch super viel Feedback aus dem Lizenzbereich, dass Partner, mit denen wir arbeiten, sich melden und sagen, wie krass ist das denn, wie cool ist das denn, oder Partner, mit denen wir vielleicht zusammenarbeiten wollen, und das könnte auf lange Sicht dann auch dazu führen, dass Produkte von Bibi Blocksberg entstehen, die jetzt keine Brotdosen und Schultüten sind, sondern dann Produkte für die Gen Z und für Millennials, weil die einfach die Relevanz von Bibi Blocksberg auch in diesen Zielgruppen sehen. Das wäre natürlich auch ein Wandel, der dadurch passieren könnte. Dann merken wir es im Social Media Team halt ganz viel mit Creatoren, KünstlerInnen, aber auch Unternehmen, mit denen wir Social zusammenarbeiten machen. Da sind auf einmal alle viel offener geworden, mit Bibi Blocksberg zusammenzuarbeiten. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es ganz cool für die ganze Branche, was so Audiomarken und Traditionsmarken angeht, sich da ein bisschen mehr zu trauen, TikTok ernst zu nehmen als Plattform und die Communities, Zielgruppen auf TikTok ernst zu nehmen. Und da ist es für uns natürlich cool, mit Bibi da so eine Pionierrolle auch einzunehmen. Und dann können die anderen Marken sich das Bibi-Konzept mal anschauen und auch glänzen.
Ich finde das so cool. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Seht ihr einen Impact tatsächlich in Business-KPIs? Also ich weiß, es ist nicht das Ziel, aber seht ihr, dass Bibi dadurch mehr gestreamt wird, dass mehr einfach Revenue reinkommt oder mehr, also ne, dass mehr Anfragen reinkommen, whatever it might be? Das wär eigentlich interessant, weil wir immer sagen, hey, also das ist ja auch mein Core-Belief, dass du solltest deine Channels auf Social nicht auf Performance und nicht auf Abverkauf, sagen wir mal so, Performance ist irgendwie, ne, aber nicht auf Abverkauf auslegen und auch keine Abverkaufskommunikation machen. Aber wenn du 100% auf Community-Content gehst, auf Content, den sich Leute gerne anschauen und sagen, oh, das ist geiler Content, davon will ich mehr, dass sich das halt long-term auch auf deine anderen Business-KPIs auswirkt, ohne dass du sagst, hey, guck mal, hier ist mein tolles Hörbuch, hör dir das mal bitte an.
ja, wie du sagst, long term. Ja, eventuell. Kannst du auch nicht. Ja, okay. Aber das klingt wahrscheinlich auch für viele jetzt seltsam, aber wir arbeiten gar nicht so mit diesen KPIs. Wir gucken wirklich auf die Insights in den Apps, wie viel Engagement ist, was steht in den Kommentaren, was für ein Reach haben wir. Wir können, unsere Currency ist ja auch nicht unbedingt Revenue, sondern Streams. Und wir sind auch so ein bisschen, ja, wir können nicht genau sehen, wer, wenn er den Link in der Instagram-Bio klickt, am Ende auch auf zum Beispiel Spotify streamt. Da sind wir so ein bisschen eingeschränkt. Und unsere Kanäle sind wirklich Community-Kanäle ohne Hintergedanken, ja.
Ja. Wie erklärst du das dann deinen Vorgesetzten, dass die investierte Zeit und Ressourcen von dir, weil im Endeffekt, am Ende des Tages wollen wir alle irgendeine Form von Conversion sehen, wenn auch immer sie stattfindet. Also wie erklärst du das dann, dass deine Arbeit der Marke Bibi was bringt?
Naja, also wenn wir ganz viele Leute erreichen, wenn wir ganz viele Leute in Interaktion bringen, wenn wir neue Zielgruppen erreichen, die, wie ich schon gesagt habe, erinnert werden, dass es Bibi gibt.
Ja.
Das ist ja der Impuls zu streamen. Wenn ich ein Bibi TikTok sehe und mich daran erinnere, was es mir für ein Gefühl gibt, Bibi Blocksberg zu hören, mich daran erinnere, was das in der Kindheit mit mir gemacht hat, ist das ja die beste Strategie, jemanden dann abends, wenn er ins Bett geht, dazu zu bringen, nochmal sich eine Folge anzumachen. Und wir müssen da unseren Vorgesetzten keine Revenue-Zahlen zeigen. Natürlich tracke ich all unsere Insights, schaue, wie sich die Kanäle entwickeln, schaue, wie sich das Following, der Reach entwickelt. Und das reicht tatsächlich aus.
Krass, cooles Mindset.
Ich habe noch eine Frage, ist gar keine, oder hast du eine Anschlussfrage?
Ja, wäre nochmal so eine KPI-Frage, aber.
Ja, komm, dann hau deine KPIs. Yeah. Arbeit nicht mit KPIs, nein, Spaß.
Also, okay, du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, die ihr euch anschaut. Also Follower schaut ihr euch an, Reichweite schaut ihr euch an, Engagement schaut ihr euch an, Sentiment, also Qualität der Kommentare, meintest du, glaube ich, so indirekt auch. Mhm. Sind das so die vier Sachen, die ihr euch anguckt, oder gibt es noch irgendwas anderes, wo ihr einen krassen Fokus drauf habt?
Ich glaube, auf TikTok auf jeden Fall auch, und da muss man auch teilweise halt ein bisschen suchen, aber wie viel Content über Bibi gemacht wird, dann kannst du natürlich über Hashtags oder irgendwelche Schlagwörter schauen. Meine eigene For You-Page ist schon komplett darauf abgezielt. Wenn ihr irgendwas macht, sehe ich das als Erste, wenn ihr was über Bibi Blocksberg macht. Das ist natürlich für uns auch total toll zu sehen, wie sehr ist Bibi im Gespräch auch außerhalb unseres Kanals. Das wäre auch was ich mit reinnehmen würde.
Ja, das ist eine geile KPI. I like.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, ja. Es gibt ja eigentlich keinen Kanal auf Social, der nicht mal irgendwie ein negatives Kommentar bekommt. Mhm. Habt ihr Hate? Habt ihr negative Kommentare? Habt ihr kritische Stimmen unter euren Videos? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Auch hier kann ich wieder nur ganz perfekt antworten. Auf unseren eigenen Kanälen haben wir keine Hate-Kommentare.
Wirklich gar nicht. Auch nicht, wenn ihr so ein...
Wir kriegen mal Kritik. Das geht aber dann eher auf die Hörspielfolgen, wenn irgendjemandem die neue Folge nicht gefallen hat, dann geben wir das auch weiter an die Redaktion. Aber grundsätzlich kriegen wir keine Hate-Kommentare. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir einfach eine sehr, sehr liebevolle und humorvolle Community haben. Die bringen uns wirklich teilweise mit ihren Kommentaren also zum Ausrasten. Die sind so witzig. Und ich glaube, denen ist Bibi Blocksberg auch persönlich wichtig. Also das ist eine ganz emotionale Verbindung, die auch zur Marke haben und zu Bibi haben. Und Hate kam da bisher noch nie vor, zum Glück nicht. Sollte es so kommen, würden wir natürlich drauf eingehen. Wie gesagt, wir gucken uns jedes Kommentar an und würden dann reagieren. Grundsätzlich hat natürlich auf einem Bibi Blocksberg-Kanal Hate überhaupt gar keinen Platz. Aber dann würden wir uns das anschauen und gucken, wie wir reagieren.
Okay, spannend. Und jetzt hört sich schon so nach einer Abschlussfrage an, ist es gar nicht, aber so rückblickend, weil du ja in so kurzer Zeit oder ihr als Team in so kurzer Zeit auch jetzt so krassen Erfolg hattest, du hast jetzt über das Testen geredet, und was, wenn du dir jetzt mal so die Zeit anguckst, die du bis jetzt hattest mit dem Bibi-Kanal, mit dem Bibi-TikTok-Kanal, was würdest du rückblickend anders machen?
Also grundsätzlich hätte ich, glaube ich, natürlich sehr viel früher gerne angefangen, Bibi schon auf TikTok zu bringen, war kapazitär überhaupt nicht möglich. Ich glaube, wir hätten uns auch schon früher mehr trauen können, was so den Ton angeht und auch vielleicht so die Fan-Theorien, auf die wir eingegangen sind. Aber wir haben ja Bibi auch komplett neu platziert. Und da ist es vielleicht bei so einer Marke, die seit 45 Jahren von so vielen Leuten geliebt wird, ganz gut, auch vorsichtig ranzugehen. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist ja bei unseren anderen Marken TikTok jetzt auch sehr viel schneller mitzudenken. Also wir haben neue Marken wie Kira Kolumna, die Fußballbahn, die sind noch gar nicht auf TikTok platziert. Und der Erfolg zeigt jetzt, dass wir da ja in eine Pushen kommen müssen. Und wir arbeiten da schon an Konzepten, auch zu schauen, wie wir das für die Marken hinbekommen, da, dass wir da nicht den Fehler machen, zu spät dran zu sein.
Cool. Du hast jetzt so ein paar Mal, das ist jetzt eine richtige Frage, die ja gar nicht reinpasst, aber du hast so ein paar Mal die Fantheorien angesprochen. Mhm. Kannst du einmal für unsere HörerInnen, einfach nur fürs Entertainment, die weirdeste Fantheorie über Bibi Blocksberg teilen?
Also die weirdeste weiß ich nicht, aber die beliebteste, kontroverseste, die unter jedem TikTok, unter fast auch jedem Instagram-Post aufkommt, ist natürlich, wo ist Boris Blocksberg? Und das finde ich absolut faszinierend, weil wir bringen jetzt, glaube ich, die 160. reguläre Hörspielfolge von Bibi Blocksberg raus. Boris Blocksberg, ihr Bruder, war in 7 Folgen dabei. Und er ist immer noch eines der größten Themen unter immer in den Kommentaren. Justice für Boris.
Kannst du kurz erläutern, einmal für die Leute, die jetzt, weil ich weiß es, aber für die Leute, die nicht OG-Bibi-Fans sind.
Ach so, ja, klar. Bibi Blocksberg hatte in den ersten 7 Folgen, also sie hat immer noch einen Bruder, aber
oh mein Gott, Leute, wir klären das Mysterium hier auf.
Nein. Oh mein Gott, mein Vertrag.
Genau.
Nein, also in den ersten 7 Folgen kam ihr Bruder Boris Blocksberg vor, der dann allerdings leider, der hatte halt ganz schlimmes Asthma und er musste dann an die Nordsee zu seinen Großeltern, damit er da besser atmen kann, wisst ihr? Und seitdem ist er da. Das glauben uns die Leute aber nicht. Die wollen wissen, wo ist Boris? Die haben Verschwörungstheorien. Und das ist wirklich crazy, wie lange sich das jetzt gehalten hat. Und das lieben wir auch. Da gehen wir auch mit unserem Content voll rein. Das ist das, was am allerbesten auf TikTok funktioniert. Boris Blocksberg-Content, wir lieben das auch zu sticheln. Und dann wissen wir schon, was so in die Kommentare kommt, wenn wir da irgendwie nur so einen kleinen Wink mit reingeben. Aber das ist, glaube ich, die wird für immer anhalten.
War auch da wieder so iconic, ne? Weil ich glaube, viele andere Marken würden wahrscheinlich sagen, Mist, so, da ist dieser Bruder, jetzt wollen die den alle wieder haben, oh, was machen wir jetzt? Und das finden die alle blöd und ne, und würden eher in eine Defensivstrategie verfallen. Und ihr dreht es eigentlich um. Also eigentlich die größte, ja nicht Kritik, aber so, hey, wo ist Bruder, ne? Und spielt eigentlich damit und greift es wieder auf eine positive Art und Weise auf.
Wäre ja auch total langweilig, wenn wir da jetzt irgendeine Erklärung abgeben.
Ja, viele Brands sind halt langweilig.
Aber ich glaube, das finde ich also wirklich auch als Takeaway total wichtig, dass also ihr habt so einen spielerischen Ansatz.
Ja, wir sind eine Kindermarke.
Genau,
ne?
Genau, ja, das passt total gut zu euch. Ihr habt einen spielerischen Ansatz und was ihr meint, ihr co-kreiert diese Welt auf TikTok mit der Community mit der Community zusammen. Und da ist eine Form von Wespennest, also ist eine gewisse Relevanz. Und das ist ja auch immer das Thema Popkultur. Das ist ja im Endeffekt Popkultur, also in Form von popkulturellem Marketing, was ihr dort betreibt. Weil wenn Leute über dieses Thema reden, damit dann zu spielen, dann sich wieder darauf zu beziehen, da ist jetzt keine große, tiefere Produktbotschaft hinter, aber man weiß, dass man irgendwie auf einen Nerv trifft. So, und das führt wiederum dazu, dass die Marke ins Gespräch kommt, dass man sich an sie erinnert, dass sie top of mind ist. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Inspiration für ganz, ganz viele Brands da draußen, die oft immer noch sehr produktgetrieben sind, USP-getrieben sind, in ihrem Messaging-Framework arbeiten und dann so, ja, okay, was bringt mir das denn jetzt? Wo ist denn jetzt mein Produkt? Wo ist jetzt der Call-to-Action? Wo ist die Conversion? Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, was ihr da für ein tolles Mindset an den Tag legt. Super gut.
Dankeschön. Ich kann auch sagen, dass das unfassbar viel Spaß macht. Also ist noch ein Vorteil daran, so zu arbeiten. Macht unfassbar viel Spaß, auch wenn wir viele Kanäle haben. Die Marken treiben einfach unsere Motivation. Und diese Posts zu entwickeln, das macht auch den Stress wieder wett.
Lieben wir. Du hattest das eben schon gesagt, so dass ihr, dass du auch gerne eine Inspo für andere vielleicht Traditionsmarken sein würdest. Was würdest du denn einer anderen Traditionsmarke, die da sitzt, die haben vielleicht gerade jemanden neuen eingestellt, neuen Social Media Manager, neuen Social Media Manager, der oder die will auch anfangen. Der hat auch eine Traditionsmarke jetzt irgendwie da auf dem Tisch liegen. Was würdest du dieser Person raten?
Ja, neue Plattformen ernst nehmen, die Zielgruppen dort ernst nehmen, nicht mit alter Denke auf neue Plattformen gehen, nicht deine Werbeflyer-Infos auf TikTok platzieren wollen. Dann haben wir schon gesagt, ganz wichtig, vertrau den Leuten, die du einstellst, das sind die ExpertInnen. Und gerade auf TikTok auch ganz, ganz wichtig, gerade glaube ich auch für Traditionsmarken, die sich manchmal ein bisschen zu ernst nehmen, nimm dich nicht so ernst. TikTok muss deinen Mitarbeitern Spaß machen und vor allen Dingen der Community und lebt von auch Selbstironie und Schnelligkeit und auch so Nähe zur Marke. Und wenn man da ja mal ein bisschen loslässt, sich nicht selber zu ernst nimmt, können da, glaube ich, es ist eine super Möglichkeit auch für Traditionsmarken, sich da neu zu platzieren.
Ich glaube tatsächlich, dass die halt auch oft so viel kulturelles Kapital haben. Ne? Also bei Bibi, da ist ja schon so viel. Da sind ja schon, also bei mir auch bei Bibi und Tina, ja. da sind schon so viele Emotionen. Und eigentlich, ganz blöd gesagt, hast du es als Traditionsmarke ja fast schon einfacher.
Das ist schon Stein im Brett, ne?
Weil
quasi,
du, ja. Genau, weil du hast ja schon diese Awareness und die Leute verbinden schon was mit dir. Und das, also das finde ich irgendwie auch so schön an dieser, an diesem Case, den wir jetzt heute besprechen. Case, du sitzt ja vor mir, aber das ist einfach so, ja, das, ihr habt das so smart gemacht, weil ihr einfach diese Traditionsmarke, bei der jeder was verbindet, ins Hier und Jetzt übersetzt habt. Mhm. Ne? Und trotzdem natürlich irgendwie an die Markenwerte von der Brand anknüpft, an Bibi, starke Frau, Barbara, alle, die da sind, diese starken Frauen und die halt eben neu in Szene setzt. Und eigentlich, glaube ich, können sich so viele Traditionsmarken daran ein Beispiel nehmen, weil da ist ja oft schon so viel. So, ja. Kulturelles Kapital ist irgendwie das richtige Wort. Ne? Da sind schon so viele Emotionen, da ist schon so viel, was mit der Marke verbunden wird. Und das einfach neu aufleben zu lassen und dann eben plattformspezifisch zu übersetzen, das hört sich dann immer einfacher an.
Ja, klar.
Als es dann vielleicht auch ist, aber sich da eben junge ExpertInnen reinzuholen und sagen, hey, wir vertrauen dir jetzt, wir geben dir jetzt ein Jahr, mach, worauf du Bock hast, hört sich nach einem richtig guten Plan an.
Ich glaube, auch so viel verlieren kannst du nicht, wenn du das machst. Also klar, wenn du es verkackst, dann hat es halt nicht funktioniert. Du solltest jetzt nicht den riesen Shitstorm irgendwie hervorrufen. Aber viel zu verlieren gibt es nicht, wenn du da ehrlichen Content machst, der Spaß macht und für die Leute ist und nicht für dich, um irgendein KPI zu erfüllen.
Ja, tolles Schlusswort, ne? Bevor wir in die Abschlussfragen reinsliden, ja. Wollen wir mal versuchen, die Erfolgskriterien zusammenzufassen.
Ja.
Also was bleibt uns hängen? Du kannst noch mal sagen,
oh mein Gott,
ja, nein oder was vergessen okay. hat. Also ich glaube, was mir hängen bleibt, ist dieser krasse Co-Creation-Ansatz. Die Marke und die Strategie ist nicht fix von am Anfang an, sondern es wird eben mit der Community zusammen kreiert und das zu tun, was die Community interessiert.
Total.
Großer Punkt.
Einfach mal machen / test and learn. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich glaube, dass ganz oft gerade in Marketing-Leitungspositionen, in großen Unternehmen halt immer dieses, okay, wir probieren das jetzt kurz aus, wenn es nicht funktioniert, wird es direkt gestrichen. Ne? Also dieses wirklich einfach mal machen, auch nicht schlimm, wenn es mal nicht performt, ja. Aber daraus halt Learnings zu ziehen und sich daraus weiterzuentwickeln. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Also ja. Hast du so viele Beispiele genannt, die ihr eben getestet, also Angles, die ihr getestet habt.
Vertrauen ins Team. Und 100%. Vor allem im Team Brand Ultras zu haben, die die Marke in- und auswendig kennen. Und bei wie vielen Folgen habt ihr jetzt? 17 Folgen? Also von der Trickserie?
Ich glaube 8-9 Staffeln.
8-9 Staffeln, so dass da muss jemand sitzen, der jede Szene kennt und weiß, was jetzt passt. Was haben wir noch? Ich fand das auf Instagram spannend, dass ihr dort Wachstum über diesen Trial-Reels-Funktion erzählt. Das fand ich auch nochmal interessant.
Ja, finde ich auch spannend.
Kein gespiegelter Content zwischen TikTok und Instagram, sondern unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Zielgruppen.
Finde ich vor allem auch nochmal spannend für andere Traditionsbrands, die eben vielleicht schon einen Instagram-Kanal haben und sagen, oh, wenn wir das jetzt posten, dann ganz blöd vergraulen wir eben unsere Followerschaft. Also finde ich nochmal spannend. Ja, spannend.
Haben wir was vergessen?
Ich glaube. Das können wir so aufschreiben.
Mutig sein, finde ich noch wichtig, weil das war dein Learning, was du anders gemacht hättest. Mutig sein, sich einfach mal was trauen, ne? Auch ein bisschen so dieses, ja, das finde ich immer cool. schöner Satz. Okay, die Abschlussfragen, ich brabbel. Also, wir haben immer zwei Fragen am Ende des Podcasts. Frage 1, was ist denn der heißeste Scheiß, das geilste, was du aktuell auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann eine Creator-Collab sein. Es kann tatsächlich heute nicht der Bibi Blocksberg-Kanal sein.
Oh, da muss ich noch überlegen. Nein, ich weiß es tatsächlich sofort. Ist, glaube ich, jetzt auch erst vor ein paar Tagen passiert. Ihr habt sicherlich alle die Codeplay-Kontroverse.
Ja.
Mitbekommen und ich glaube, vor 2-3 Tagen hat Astronomer ein eigenes Video mit Gwyneth Paltrow gepostet.
Das habe ich heute gesehen, ja.
Das finde ich so smart, so gut. Ich weiß immer noch nicht, was Astronomer macht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt einen positiven Bezug und das war so gutes Krisenmanagement und so witzig und clever gemacht, irgendwie drauf eingegangen, aber doch nicht. Da saßen kluge Köpfe dran, das war cool.
Iconic. Ja, geil. Richtig, ja, guter Punkt. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. zweite Frage, wer soll denn nach dir auf diesem wunderschönen Berliner Stuhl sitzen?
War eine gute Frage. Seid ihr Trash-Reality-TV-Fans?
1000%.
Ich glaube, wir würden uns sehr gut verstehen.
Ich glaube auch, wir sollten vielleicht Freunde werden. Ja.
Wollt ihr noch ein kleines Streaming organisieren?
Wann Vino?
Ja, gerne. Also ich auf jeden Fall auch. Ich schaffe es natürlich nicht immer, mir alle Sachen anzugucken. Und deshalb vertraue ich da auf
Mr. Trash-Kurs. Ach so.
Ah, ja.
Trash-Kurs?
Mhm. Ja. Mhm. Die haben Podcast, den höre ich gerne. Die haben einen YouTube-Kanal. Die haben aber auch Instagram und TikTok. Und das würde mich super interessieren, wie die das machen. Das sind 3 ModeratorInnen, die schauen das immer, erzählen darüber. Dann haben die auch Zusammenfassungen. Ich will wissen, woher wissen die das alles? Woher haben die ihre Insights? Ich will wissen, wie viel Arbeitszeit geht wirklich fürs Trash-TV-Schauen drauf? Wie sehen deren Arbeitstage aus? Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass die ein ganz toller Kooperationspartner für Bibi wären. Weil ich glaube,
oh mein
gute
Gott, ein Wink mit dem Soundfall.
Ja, deshalb holt ihr die mal, lasst alle meine Fragen beantworten und gebt mir dann den Kontakt, weil ich glaube, da könnte man cool was machen.
Boah, machen wir genau so, oder?
I love this. Was ein geiles Ende.
Fantastisch.
Henriette, tausend Dank, dass du da warst.
Merci, merci.
Sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
Dann, ciao, ciao.
Tschüss. Heute stelle ich euch Layla vor. Layla ist genau up my alley als Hund. Ich würde sagen, irgendwas Bulliges, Pitbull, Steffi-mäßiges ist da drin. Und Layla ist ein Kraftpaket mit weichen Kernen. Wirklich ein richtig krasser Rohdiamant. Also eine ganz, ganz, ganz liebe Hündin, die mit dem richtigen Zuhause wirklich die perfekte Begleiterin wird. Das einzige Manko, was ich ungern sage, aber ist, dass sie Probleme mit dem Bewegungsapparat hat und ein bisschen Schmerzmittel bekommt. Und sie ist Allergikerin. Das heißt, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Aus dem Grund sucht sie auch ein Zuhause, was ebenerdig ist, also ohne Treppen. Und Katzen und ganz kleine Kinder sind nicht so ihr Ding, weil es einfach zu wild ist. Aber sie ist nicht bissig oder irgendwie problematisch da. Soll nur einfach nicht im Zuhause vor Ort sein. Also keine Kinder und keine Katzen. Ihr findet sie wie immer auf der Seite vom Berliner Tierschutz. Und ich würde mich freuen, wenn sie ein neues Zuhause findet.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns riesig, dass ihr am Start seid. Wenn ihr das hier hört, dann macht doch mal 2 Dinge. Erstens, holt doch mal euer Handy raus, öffnet die Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst uns 5 Sterne da. Das hilft uns nämlich, noch mehr spannende Leute aus der Bubble hier in den Podcast zu holen. Und zweitens, schickt uns doch mal eure Ideen, wer der 100. Social-Media-Gast sein sollte oder sein könnte. Das würde uns sehr freuen. LinkedIn, Instagram, Discord, wir nehmen alles. Liebe Grüße, ciao aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.